Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich, wie immer. Ich habe ganz zu Beginn eine kurze, schnelle Frage. Wie stehst du zur Sklaverei? Findest du, Sklaverei ist etwas Schlechtes und sollte es so nicht mehr geben? Dann hebe deine Hand. Jetzt. Findest du, Sklaverei ist etwas Positives und sollte in unserer Gesellschaft wieder mehr Fuß fassen? Dann darfst du jetzt auch deine Hand heben. Zweimal, ich fasse es ironisch auf, ich nenne auch keine Namen für den Livestream. Also, es zeigt sich ein relativ einheitliches Bild. Die meisten von uns halten Sklaverei für etwas Schlechtes. 1807 war das noch anders. Ich lese euch einen Absatz aus einem Wikipedia-Artikel über William Wilberforce vor. Und da steht, also Wilberforce war Christ und er hat sich mit seinem Leben dem Kampf gegen die Sklaverei in Großbritannien gewidmet. Und da steht dann in diesem Wikipedia-Artikel, steht 1807, nach 18 Jahren Kampagnen und Kampf gegen die Sklaverei, hatte Wilberforce schließlich Erfolg. Nach einer 10-stündigen Debatte im Parlament wurde das Gesetz gegen Sklavenhandel am 24. Februar um 4 Uhr morgens mit einer unerwarteten und überwältigenden Mehrheit von 283 zu 16 Stimmen angenommen. Ich glaube, Sklaverei ist heutzutage, also diese Frage, Sklaverei gut oder schlecht, ich glaube, heutzutage würden wir keine 10 Stunden mehr diskutieren bis 4 Uhr nachts, ob Sklaverei jetzt gut oder schlecht ist und ob wir das weitermachen oder nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Debatte ist, die wir heute noch haben würden. Und wir erleben das über die Dauer von knapp 200 und ein bisschen mehr Jahren, dass sich irgendwie da was verändert, bei uns in unserer Gesellschaft. Dinge, die wir noch vor Jahren, das Ganze geht auch schneller, Dinge, die wir noch vor Jahren ohne den Hauch eines schlechten Gewissens genutzt haben und gar keine Meinung dazu hatten, stehen in neuem Licht da. Zum Beispiel ist es heute eine moralische Frage, billige Kleidung aus Asien zu tragen. Hochmoralisch. 2008 hat sich kein Mensch darüber Gedanken gemacht. 2015, der Verzehr von Fleisch, geht es noch? Dürfen wir das ethisch, moralisch in unserer Gesellschaft Fleisch essen? Funktioniert es? 2011, Fukushima, wahrscheinlich das deutlichste, wo man es am schnellsten gemerkt hat, vehemente Atomkraftgegner vor und nach Fukushima von 26% auf 43, das ZDF sagt sogar 53%. Von einem Viertel auf die Hälfte der Deutschen sagt, Atomenergie ist nicht ethisch, moralisch nicht mehr zu verantworten. Wir können das geht nicht mehr. Wir können nicht weiterhin Atomenergie nutzen. Menschen erleben etwas und ihre moralische und ethische Ansicht zu bestimmten Themen wendet sich. Und das ist ganz ohne Wertung. Ich glaube, wir alle wachsen in unserem Leben und wir denken über Dinge anders nach, die wir vielleicht vor 10 Jahren noch anders gesehen hatten. Und jetzt setzen wir das mal in den Gemeindekontext. Zum Thema Sklaverei finden wir in der Bibel etliche Stellen, aber keine, wo steht, du sollst keine Sklaven haben. Und trotzdem sitzen wir hier und heben unsere Hand und sagen, wir denken, Sklaverei ist etwas Schlechtes. Zum Thema Atomkraft finden wir noch weniger. Zum Thema Essen, Fleisch, kein Fleisch finden wir ein bisschen was, vielleicht dazu später. Aber wie kommen wir als Gemeinschaft zu einem Entschluss? Meine Theorie und das, wo ich starten möchte heute Morgen, ist, ich glaube, Gemeinden, wenn sie sich trennen, wenn sie sich streiten, wenn sie sich aufspalten, dann kaum noch wegen theologischer Fragen. Also wir als evangelische Täufergemeinde kommen aus einer theologischen Abspaltung in der Schweiz. Palmsonntag 1832, irgendwie so. Aber heutzutage diskutieren wir als Gemeinden über ethische und moralische Fragen. Wir diskutieren über Impfung und Nichtimpfung. Wir diskutieren über Gottesdienst mit Maske. Ist das notwendig oder reicht unser Glauben? Sex vor der Ehe, ja, nein. Fairtrade, sollen wir das kaufen, müssen wir alle Fairtrade kaufen oder nicht? Und jede Frage, die wir diskutieren, wird hochmoralisiert. Dann bist du schlecht. Wenn du das so siehst, dann alles mit dir und ab. Gute Nacht. Oder erinnerst du dich dran, an deine letzte Gemeindediskussion? Wann hast du das letzte Mal über das Abendmahl diskutiert und trinkt man jetzt das Blut Christi oder nicht? So. Nein. Unsere Zeit, in der wir leben, ist hochmoralisch. Ein Land wird als gut oder schlecht gesehen, gemessen daran, wie es mit seinen Minderheiten umgeht. Das ist eine moralische Grundlage, eine moralische Entscheidung. Wir sagen, Saudi-Arabien geht mit Bevölkerungsgruppe XY schlecht um, deswegen schlechtes Land. Wir sagen, Schweden geht mit Minderheiten so um, gutes Land. Früher war das ein bisschen anders, da war es dann die Staatsform oder die Wirtschaftsform. Und es ist gar keine Bewertung von besser oder schlechter, sondern einfach eine Feststellung. Wir sehen, lernen und bewerten auch selbst immer mehr nach Maßstäben der Moral und der Ethik. Und die Herausforderung, die sich für uns als Gemeinde jetzt entwickelt, ist, wie gehen wir damit um, wenn sich das verändert? Geografisch, kulturell, über die Zeit hinweg. Das passiert als Gesellschaft und das passiert mit uns als Gemeinde. Und wenn wir hier zusammenkommen und wir fragen ein paar moralische Themen ab, werden wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Frage ist also, wie leben wir als Gemeinschaft mit Menschen, die andere Moralvorstellungen haben als ich persönlich? Oder um was geht es eigentlich im Reich Gottes? Die Römer hatten genau dieses Problem. Es ist kein neues Problem. Auch die Römer hatten dieses Problem. Und es gab in der Zeit, in der Paulus zu den Römern schreibt, verschiedene Themen der konkreten Lebensführung und darüber gab es verschiedene Meinungen. Und das, was sie bisher aus der Tora kannten, also den ersten Büchern der Bibel und aus dem Wirken und Lehren der Christen um sie herum, das war anscheinend nicht genug. Und so denkt sich Paulus, schreibe ich einen Brief an die Gemeinde in Rom und ich beantworte ihr Problem. Und das können wir nachlesen in Römer 14. Da steht in Vers 2 und 3, der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich und mich. Die Christen in Rom, sie haben ein Problem. Sie wissen nicht, was sie essen sollen. Sie haben eine unterschiedliche Meinung zu dem, was ist jetzt erlaubt und was nicht? Vegetarisch oder nicht vegetarisch? Was dient und was nicht? Und dann geht es noch weiter, später kommt noch raus, sie streiten sich nicht nur über das Essen, sondern auch über Themen wie Feiertage. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, oh, wie könnt ihr sich über Essen streiten? Es ist ja lächerlich. Aber überlegt mal, was es für die Gemeinschaft damals bedeutet hat. Also zum einen gehen wir davon aus, dass in Rom viele Juden waren und für die Juden war das Essen auch ein Ausdruck, das, was sie essen und das, was sie nicht essen, als Zeichen der Reinheit. Als Zeichen dessen, hier definiere ich meine Grenze, ich gehöre zu Gott, deswegen ernähre ich mich anders. Deswegen, wenn mich jemand einlädt und sagt, ach komm doch zum Schweinebraten, dann sage ich, tut mir leid, ich glaube an Jahwe, meinen Gott, ich kann kein Schweinebraten essen und schon habe ich ein Gespräch über meinen Glauben. Also es war eine Form der Reinheit. Deswegen war das ein hochemotionales Thema. Aber Essen ist auch ein Thema, das alle betrifft, weil jeder isst. Aber Essen war auch eine Form der Gemeinschaft. Vielleicht erinnert ihr euch, wir als ETG, wir haben früher gegessen, noch vor diesem ganzen Corona-Ding. Und dort hatten wir Gemeinschaft. Wir hatten Essen beim Gemeinschaft. Und jetzt stellt ihr vor, wir würden da hinten im Speisesaal diskutieren, ob Gott jetzt Vollkorn oder weiße Nudeln bevorzugt. Was würde das mit unserer Essensatmosphäre machen? Also es ist ganz, ganz tief in dieser Gemeinde mittendrin. Und das Spannende, wie ich finde, ist, Paulus hat eine Meinung zu dem Thema. Und die schreibt er ein paar Verse später relativ genau. Denn er schreibt, ich glaube, ihr könnt alles essen. Ich glaube, ihr könnt alles essen. Aber was schreibt er hier? Anstatt zu sagen, die, die alles essen, haben recht. Gute Nacht, bis morgen, nächstes Thema, sagt er etwas anderes. In Vers 3 steht, und wer nicht alles isst, wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Verachtet nicht und verurteilt nicht. Der, der alles isst, der mit so einer großen Sicherheit in dieses Essensthema reingeht, der Sicherheit verspürt in seinem Tun, der verachte nicht den, der zögerliche Schritte geht. Der sich sagt, ich bin streng zu mir. Und der, der streng zu mir ist, der streng mit sich ist, der richte nicht den, der alles ist. Vor ein paar Jahren, als ich noch in Rief war, war ich sonntags nicht immer ganz da. Ich war samstags lang unterwegs mit meinen Freunden. Und ich war nicht ganz so, ich bin halt in den Gottesdienst gegangen, habe das so aufgenommen in mich. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, dafür gehe ich ja nicht in den Gottesdienst. Niklas, nimm diesen Gottesdienst als das, was er ist. Und ich habe angefangen, einen Anzug zu tragen in der Früh. Weil das für mich ein Zeichen war, ich möchte mich bewusst herrichten, um vor Gott zu kommen. Stellt euch vor, ich hätte diesen Akt des Anzugs anziehen, damit ich mir bewusst mache, ich komme vor Gott, ich möchte ihm dienen, das ist seine Zeit. Den hätte ich moralisch über alle drüber gewälzt und habe gesagt, wenn ihr keinen Anzug tragt, dann ist ganz vorbei. Aber wie schnell passiert es uns, dass wir etwas für uns als richtig oder falsch erachten und dann sagen, so ist gut und so ist nicht gut. Lernziel 1 heute Morgen ist, verachte und richte nicht. Verachte und richte nicht bei Fragen des Essens und des Trinkens. Ist es deswegen eine Nebensache? Man könnte jetzt meinen, ach, habt euch nicht so. Paulus ist schon sehr, sehr direkt sonst. Vielleicht ist es ja nur so ein ach, dann ist es ja nicht so wichtig. Nein, ist es nicht. Es ist nicht, hab dich nicht so, ist doch nur, ach, bisschen Essen. Paulus schreibt in Vers 5, wichtig ist, dass jeder mit der vollen Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig ist. Es ist ein Thema, das super wichtig ist, dass du voller Überzeugung hast. Es ist ein Thema, wo du sagst, ey, das ist wichtig, dass du fest auf dem stehst, was du glaubst und was du vertrittst. Aber richte und verachte nicht. Und hier kommt jetzt der wichtigste Punkt. In Vers 6, ich habe es nicht mit dabei, glaube ich. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, dann tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Und das ist was Grundlegendes, Lernziel Nummer 2. Die Person neben dir, schau dich mal um. Du kannst davon ausgehen, dass sie das, was sie tut, tut, um Gott zu ehren. Rechne damit, dass das, was sie tut, dass sie das tut, um Gott zu ehren. Und wenn du dir unsicher bist, dann frag. Ich finde es so, so schwierig, so herausfordernd, Menschen, die Sachen anders leben, zuzugestehen, die ist auch in einer Beziehung mit Gott. Und Gott wirkt auch zu ihr und Gott spricht auch zu ihr. Keiner von uns lebt für sich selbst. Auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns selbst. Wir leben alle für den gleichen Gott in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft. Ich springe ein paar Verse nach vorne. Da steht, wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Was Paulus jetzt sagt, ist: Erstens, alle sind Urteile und richte nicht. Zweitens, deine Geschwister, auch sie sind auf dem Weg mit Gott. Und Gott ist für das verantwortlich. Und der dritte Punkt, wenn ihr in Gemeinschaft seid, wenn ihr miteinander umgeht und ihr habt ein Thema, das zwischen euch steht, wie das Essen, wie das Impfen, wie Sex vor der Ehe, dann verhalte sich so, dass dein Bruder und deine Schwester nicht in Not kommt. Ich mache euch das an einem Beispiel vielleicht ein bisschen begreifbar. Wenn ich mit einem guten Freund, der trockener Alkoholiker ist, essen gehe und ich setze mich mit ihm hin und ich bestelle mir ein Bier und ich bestelle mir noch ein Bier und sage, ich bin frei, ich kann trinken, es ist toll, es schmeckt, schau, es ist so gut gebraut, es ist wunderbar, probier doch. Ich bin so frei. Mir geht's super. Trink doch noch, komm, trink mal noch Schnäpschen, noch hinterher zum Essen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für diese Person bedeutet? In was für eine Not sie das bringt? Weil diese Person sitzt da mit mir am Essenstisch und hat eine Geschichte mit dabei. Und es gibt einen Grund, warum sie nicht trinkt. Und das hat nichts mit Liebe zu tun. Es hat nichts mit Liebe zu tun, unsere Geschwister in Not zu bringen, weil wir uns noch so sicher und noch so frei fühlen in dem, was wir tun. Egal, was wir für eine Meinung haben, egal, wie sicher ich bin, vielleicht ist es für dein Gegenüber, das da mit dir am Tisch sitzt, unfassbar schwer. Und ich sage euch, mich seit Monaten denke ich drüber nach, was macht eine gesunde Gemeinde aus? Was macht eine Gemeinde aus, wenn wir uns wieder sammeln, wenn wir zurückkommen nach diesem ganzen Corona-Quatsch, hoffentlich kommt es bald, und wir sprechen wieder miteinander und dann werden Sachen entstanden sein in den 2 Jahren an Meinungen, an Dingen, an Sachen, die passiert sind, und wir werden am Tisch sitzen und vielleicht werden uns manchmal die Augen rausfallen. Und wir denken, nee, dann ist mein inständigstes Gebet für mich und für uns als Gemeinde, dass wir diesen Blick haben. Vielleicht denkst du dir, mit dieser Argumentation gibt es keine Regeln mehr. Jetzt ist freier Fluss, jetzt kann jeder machen, was er will. Nee, es sind nicht alle Fragen des Essens und des Trinkens. Und es ist an uns als Gemeinschaft zu definieren, welche Fragen der persönlichen Lebensführung haben wir für uns als Gemeinschaft so hoch, stellen wir so hoch, hat einen so hohen Stellenwert, dass wir darin eine direkte Loyalität gegenüber Gott und unserem Glauben haben. Was ist Essen, Trinken und Feiertage, wo man sagt, da gibt es vielleicht gut und schlecht oder gibt es richtig und falsch, aber darüber schauen wir hinweg, weil Einheit uns zählt. Und es interessiert mich. Es interessiert mich wirklich, was ist deiner Meinung nach so wichtig, moralisch, theologisch, was auch immer, dass du austreten würdest hier aus dieser Gemeinde und nie wieder kommen würdest, wenn wir das nicht erfüllen. Und gern schreib mir eine E-Mail, gern schreib mir eine SMS, gern pass mich irgendwann mal ab. das interessiert mich. Und mir wäre es wichtig, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Was, auf was fußen wir? Was ist das, was uns eint? Und dann bitte ich dich, bevor du das machst und zu mir kommst, überleg dir selbst, schau nach, was die Bibel dazu zu sagen hat. Was denkst du darüber? Was sagt Gott und die Bibel dazu? Prüf es gern nochmal obendrauf im Gebet und dann sag's mir. Wichtig ist mir heute Morgen, lasst uns im Gespräch bleiben, dass wir zusammenfinden in der Unterschiedlichkeit. Und warum warne ich davor und warum ist mir das ein Herzensanliegen? Warum ist es mir wichtig? Stell dir vor, was passiert, wenn wir das nicht tun? Bleiben wir beim Thema Essen. Stell dir vor, jeder kocht sein eigenes Süppchen, das, was ihm schmeckt. Jeder kocht und isst und allen geht's gut, alle werden ernährt, jeder ist glücklich. Aber irgendwann setzen wir uns hin und wollen gemeinsam essen. Übertragen, irgendwann müssen wir gemeinsam eine Entscheidung treffen. Was decken wir auf, das jeden schmeckt? Wenn jeder nur das kocht, die ganze Zeit, nichts mehr, nur noch das, was ihm hundertprozentig schmeckt, wo sein Spot ist, in seiner Blase lebt, wo findet Gemeinschaft statt? Und ich glaube, wenn wir da nicht aufpassen, wenn wir da nicht trotzdem Gemeinschaft und Liebe üben, dann gehen wir uns aus dem Weg. Und dann passiert etwas, dass sich Krüppchen bilden, dass es blubbert, dass es wächst, wie so ein Geschwür sich ausbreitet und man so durchs Foyer schlawinert und denkt, boah, wenn ich mit dem jetzt rede, dann habe ich aber Corona, puh, schwierig. Es wachsen wie Geschwüre, klein und unscheinbar, vielleicht über Jahre. Und irgendwann kommen wir zusammen und es platzt hoch und wir haben Schrott. Aber wie bleiben wir im Gespräch? Und ich springe mit uns, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wissen, wie. Nicht nur, dass es Probleme geben kann, nicht nur, dass es Herausforderungen geben kann, sondern dass wir wissen, wie. Und in Markus 1 gibt es eine Stelle und die ist ganz, ganz kurz. Und da steht, Markus 1, Vers 40, für alle, die mitlesen wollen. Irgendwo hier müsste die sein, ja. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn, kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Was hat jetzt Aussatz mit dem Thema zu tun? Aussatz ist heute viel bekannt als Lepra, aber es hat mehrere Hautkrankheiten damals umfasst. Und Aussatz ist eine kultische Unreinheit. Das heißt, so für mich auch wieder überraschend gewesen, in meinem Bibellexikon nachzulesen, da steht, die Absonderung hatte einen religiösen und keinen medizinischen Grund. Denn Unreinheit wird durch Berührung übertragen. Jetzt gibt es verschiedene Hautkrankheiten und bei Lepra in der Tat kann man sich über längere Zeit und Tröpfcheninfektion anstecken. Aber der Aussatz ist viel breiter. Und in der Bibel gibt es Fälle, bei denen Soldaten im Dienst geblieben sind, obwohl sie aussätzig waren. Und auch nicht biblischen Schriften entnehmen wir, dass Aussätzige nicht immer ausgeschlossen wurden, so wie wir es aus der Bibel kennen. Weil was hat das bedeutet, aussätzig zu sein? Man hat die Aussätzigen oder die Unreinen allgemein gemieden. Aussätzige mussten außerhalb der Stadt, außerhalb des Lagers sein. Und um die Reinen zu warnen, musste der Aussätzige zerrissene Kleidung tragen, das Haar lose tragen, den Bart verhüllen und wenn er kam, unrein, unrein rufen. Und was tut Jesus? Er kommt und fasst ihn an. Er berührt ihn. Diesen Mann, von dem er weiß, der ist absolut das Gegenteil von mir. Der ist unrein nach dem vollen Gesetz. Nichts von dem, was er hat, egal ob es, auch wenn es nur gesundheitlich ist, nee, aber auch religiös, er fasst ihn an und er berührt ihn. Und ich stelle mir vor, wie dieser Kranke über Jahre keine Berührung gefühlt hat. Und diese Situation, sie funktioniert aus so vielen Blickwinkeln. Wir als Gemeinde, zu der Jesus kommt, mit vielleicht dem Gepäck, das wir haben, wo sagt, ich rühre euch an und ich heile euch. Ich rühre euch an und ich heile euch von Streit, von Zwist, von Uneinheit. Aber auch ich als Aussätziger, der Kontakt sucht. Ich, der ich unrein bin und zu Jesus komme oder zu einem Menschen komme in unserer Gemeinde und sage, ey, wenn du willst, dann kannst du die Beziehung zwischen dir und mir heilen. Ich weiß, Rebecca, Beispiel, weil sie hier gerade so sitzt, zwischen dir und mir ist was vorgefallen, aber wenn du möchtest, dann rühre mich an und heil unsere Beziehung. Und wir können wie Jesus hingehen und sagen, das, was da zwischen uns steht, das Unreine, diese Krankheit, das Geschwür, diese Meinung, in der wir uns uneins sind, das, worüber uns wir streiten, da lasse ich Heilung passieren und da bete ich Jesus, dass er uns heilt. Die Frage ist, in Vers 40 steht, 41 steht, und er war innerlich bewegt. Lassen wir uns innerlich bewegen? Sind wir bereit für die Unberührbaren, die in unser Leben treten? Sind wir bereit, Heilung zuzulassen? Und ich komme zum Ende. Wir springen zurück in den Vers, in den Römerbrief. Da steht in Vers 17, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig zum Glauben fördern. Paulus sagt, es gibt Fragen des Essens und da gilt, verurteilt euch nicht und richtet euch nicht. Und alle sind mit Jesus auf dem Weg und liebt einander. Aber es gibt Fragen im Reich Gottes. Es gibt Fragen, die sich drehen um das, was der Heilige Geist bewirkt, nämlich Gerechtigkeit und Frieden und Freude. Und es soll der Start sein für euch und für mich in den nächsten Wochen und Monaten darüber nachzudenken, was bedeutet es, dass wir dem nacheifern. Wer Christus auf diese Weise dient, im Heiligen Geist, Gerechtigkeit, Friede, Freude, an dem hat Gott Freude. Was bedeutet es für uns? Gerechtigkeit. Kein Mensch ist gerecht. Gott allein ist gerecht. Und durch Glauben an Jesus werden wir gerecht. Was bedeutet es, in Gerechtigkeit zu leben? Überlegt euch das. Was bedeutet es für mich, in Gerechtigkeit zu leben? Was bedeutet es, Frieden zu haben? Eine Situation des ungetrübten, ungestörten Wohlseins. das ist Frieden. Ein Zustand, in dem durch Gottes Liebe und Gnade die Not und das Durcheinander des Lebens weg sind. Und Freude, einfach Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt, wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Danach möchte ich meine Kämpfe aussuchen. Wie sieht ein Leben, wie sieht mein Leben aus, das Gerechtigkeit, Frieden und Freude als Prinzipien und Leitfäden hat? Und ich lese zum Ende ein paar Verse aus einem anderen Kontext. Und da, es wird ganz, ganz oft in Hochzeiten verwendet, obwohl es eigentlich um die Gottesdienstordnung geht. Da schreibt Paulus über, wie verhaltet ihr euch im Gottesdienst, und wir nehmen es für Hochzeiten. Es sind auch schöne Verse, die passen auch gut zu Hochzeiten. Vielleicht weiß der ein oder andere schon, um was es geht. 1. Korinther 13 und die Liebe. Und da schreibt er ein paar Verse davor, egal wie gut du predigst, also so schreibt das nicht, egal wie tolle Ratschläge du gibst, egal wie gut du Kinderstunde machst, ich passe es ein bisschen an, egal wie gut du das Wort Gottes auslegst oder du Menschen hier auf der Bühne heilst, es ist egal, wie richtig du liegst. Wenn du keine Liebe hast, ist es egal. Wenn ich hier von der Kanzel runtergehe und nachher die Techniker zusammenschreie, was es eigentlich für Nichtsnutze sind, oder was der Rebecca einfällt, dieses Lied hier auszusuchen, das ich nicht leiden kann, da kann ich noch so gut predigen. Aber das, was ich hier oben gemacht habe, ist nichts als ein dröhnender Gong und eine lärmende Pauke, schreibt Paulus. Genau, deswegen jetzt zum Schluss. Die Liebe, die allerwichtigste Liebe als Gottesdienstordnung für uns. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen, denn es sind auch quasi meine Abschlussgebetsverse. Ja, großer Gott, und ich wünsche mir und ich bete, dass du die Liebe überströmen lässt in unserer Gemeinde, hier in der Abelstraße, jeder, der zu Hause sitzt, Herr. Und zwar, dass du uns überströmen lässt mit einer Liebe, die geduldig ist. Liebe ist freundlich und sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf und sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung und sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, alledem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns segnest mit dieser Liebe, die niemals vergeht, die alles überdauert. Und du kannst uns füllen mit deiner Liebe. Amen. Gesundheit.